Ja, bevor ich jetzt mit dem Thema, mit dem Text beginne, der Lohn der Treue, vielleicht noch ein Buch, was ich kurz vorstelle. Und im Laufe des Vortrags werde ich vielleicht noch auf eins oder vielleicht auf zwei eingehen, je nachdem, wie es klappt. Kurz zu dem Hudson-Taylor-Buch, die sind jetzt glücklicherweise fast alle weg. Aber die könnte ich jede Menge euch zum selben Preis nachliefern für 1 Euro. Also für Jugendgruppen oder was weiß ich, für Massenverteilung. Meldet euch einfach per Mail oder ist schon am besten per Mail, dass wir euch die dann zuschicken. Ja, hier ist ein Büchlein. Ich weiß nicht, ob alle mit dem Autor ganz einverstanden sind. Ist auch nur ein Mensch, auch ein bisschen eitler Mensch. Deswegen kann man auch das Gesicht hier vorne sehen. Aber das sind wir ja alle ein bisschen viel. Peter Hane, die Eltern unter euch kennen ihn wahrscheinlich schon. Der hat also schon vor 20, 30 Jahren sehr viele evangelistische Bücher geschrieben für 1 D-Mark damals. Das war eine Sensation beim Hensler Verlag. Wozu lebe ich? Wofür ist das Leid da? Und so weiter und so weiter. Er war eine Zeit lang Zeltevangelist. War aber parallel dazu auch zunächst beim Saarländischen Rundfunk Journalist und kam dann nach Berlin, Hauptstadtstudio, und hat jahrzehntelang dort Sendungen gemacht und vor allem Interviews gemacht. Und der kennt sie alle, angefangen von Helmut Schmidt, von Kohl natürlich, auch Strauß hat er noch gekannt und die jetzige Rege. Ob links oder rechts auch, hat er immer schon in seinen Interviews, in seinen Sendungen gehabt und war auch ein sehr, sehr beliebter oder ist ein sehr beliebter Moderator. Hat eben auch viel Menschenkenntnis, viel Erfahrung und ist jetzt in Rente seit einigen Jahren und schreibt einige kernige Bücher, aber ist immer noch sehr, sehr aktiv und hellwach und hat jetzt ein Büchlein rausgebracht. Vor 14 Tagen ist es gekommen, das Maß ist voll. In Krisenzeiten hilft keine Volksverdummung. Also für mich ist das sehr reizvoll zu lesen, auch amüsant. Sehr ehrlich, sehr offen, sehr direkt. Er ist einer der wenigen Journalisten, der nicht abhängig ist und der nicht sich verbiegen lässt. Er zitiert hier positiv linke Politiker, das ist auch ganz interessant. Von Rechten auch den einen oder anderen. Nicht viele. Und der weiß, wo die Glocken hängen. Er wohnt nach wie vor in Berlin, kriegt alles aus nächster Nähe mit und schreibt sich das vom Herzen, was manche denken, aber wo sie keinen Mut zu haben. Nun, man kann nämlich nicht einen Maulkorb umhängen. Dazu ist er zu bekannt. Ihr müsst euch mal vorstellen, in einer Woche sind von diesem Buch 100.000 Exemplare verkauft worden. Auch beim Flughafen, wo auch immer, also nicht bei den christlichen Buchern, und da läuft das wahrscheinlich kaum oder wenig, aber in allgemeinen Buchketten und so weiter, die haben unwahrscheinlichen Erfolg mit diesem Buch. Und jetzt werden 250.000 Stück nachgedruckt. Das Schöne ist, dadurch, dass dieser Mann so bekannt ist, kann man das Buch weitergeben an Bürgermeister, an Lehrer, an Politiker, an was weiß ich für Leute. Man stößt dann nicht auf Widerstand. Ach, der Hane, ja, ja, der wird dann belächelt oder bemitleidet oder wird auch begeistert gefeiert, je nachdem, wo man steht. Aber das ist einfach schön, meine ich, zu lesen. Ich würde gerne mal so wenigstens ein paar Zitate bringen. Das ist so verrückt. Gendergerecht fliegen und so weiter, naja. Also der nimmt die ganzen Dinge aufs Korn. Und da müsst ihr mal vorstellen, in einem sauerländischen, von der CDU regierten Städtchen, muss man selbst bei der Hundesteuer ankreuzen, Doppelpunkt, MWD, männlich, weiblich, divers. Eine Partei, die auf den Hund gekommen ist. Köstlich, finde ich, und auf der anderen Seite wahnsinnig, wohin wir geraten sind. Das ist unglaublich. Dann mokiert er sich natürlich mit Recht und sehr deutlich über die ganzen evangelischen, teilweise auch katholischen Pfarrer und Bischöfe. Zitat, Regenbogenpfarrer und Genderbischöfe heißen alles gut, was der Zeitgeist bietet. der Heilige Geist jedoch verbietet. Wer meint, die Grundurkunde des christlichen Glaubens, das Evangelium, nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich der Mode anpassen zu müssen, verliert jegliche Attraktivität und Glaubwürdigkeit. Wozu eine Kirche, die in einer schwedischen Schulschwänzerin eine neue Heilige sieht, Greta? Unvergessen, jetzt hört mal zu, wie der damalige Linken-Chef Gregor Gysi, bekannt, mir einmal sagte, wenn ich in die Kirche gehe, erwarte ich, dass man über Sünde redet und mir die Leviten liest. Hat er recht. Aber in der Kirche hörst du heute nur noch politischen Kram und so weiter. Also das ist wirklich gut und richtig und wichtig, dass das mal gesagt wird. Das Schöne ist, dass er aber sehr deutlich auch das Evangelium bringt, auf eine angemessene Weise. Für manche ist es vielleicht noch nicht deutlich genug, aber ich finde es doch sehr schön, was er jetzt ganz zum Schluss auf der letzten Seite schreibt, Seite 143. Für viele ist das Maß des Erträglichen längst voll. In Krisenzeiten hilft keine Volksverdummung, nur das Echte zählt. Glaubwürdige Menschen mit Kompetenz, denen man vertrauen kann. An der Fassade der altehrwürdigen Universität zu Freiburg, 1457 gegründet, leuchtet golden, deren Wahlspruch in Stein gemeißelt, die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist mehr als dem lebendigen Geist an meiner Uni Heidelberg. Das ist weder altgriechische Philosophie noch humanistischer Liberalismus oder deutsche Klassik, geschweige denn Marxismus oder Islam. Das ist ein Zitat von Jesus Christus. Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 32. 2000 Jahre alt und doch top aktuell. Von dem, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Ich wüsste nicht, woran ich sonst Maß nehmen sollte. Mancher wird nun sagen, naja, wer es glaubt, wird selig. Wenn Sie das denken, dann haben Sie alles verstanden. Wer es glaubt, wird selig. Finde ich auch schön. Also geistreich und klar, anregend. Kostet leider 12 Euro. Aber ich wollte es euch wenigstens vorgestellt haben. So, Matthäus Kapitel 25, ab Vers 14. Da haben wir das Gleichnis, über das ich ein bisschen etwas sagen möchte. In einer der bekanntesten Endzeitrede unseres Herrn Jesus. Matthäus 25, Abvers 14. Er bezieht sich aber auf das Gleichnis vorher von den törichten und klugen Jungfrauen, wo in Vers 13 steht, so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Denn gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner Fähigkeit. Und alsbald reiste er außer Landes. Der die 5 Talente empfangen hatte, ging aber hin und handelte mit denselben und gewann andere 5 Talente. Desgleichen auch der die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und hält Rechnung mit ihnen. Und es trat herzu, der die 5 Talente empfangen hatte und brachte andere 5 Talente und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 5 Talente habe ich denselben gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, 2 Talente hast du mir gegeben, siehe, andere 2 Talente habe ich zu denselben gewonnen. Und sein Herr sprach zu ihm, wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Soweit. Ja, wir haben hier 3 Gleichnisse, die der Jesus nacheinander spricht. Mit den Themen Fleiß, Wachsamkeit und Warten auf den Herrn. In 2 Gleichnissen werden wir als Knechte angeredet, als Diener des Herrn. In dem mittleren Gleichnis, im zweiten, da wird werden diese Jungfrauen geschildert, die den Bräutigam erwarten. Alle drei Gleichnisse sind für uns sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt Zeit, um über das Letzte ein wenig zu sagen, und zwar über den Dienst für den Herrn. Und das ist ja unsere allgemeine Aufgabe, alle, die wir wiedergeboren sind, denen er seine Habe anvertraut hat. Das ist auch eine interessante Bemerkung hier in diesem Gleichnis. Da geht es um die Habe des Herrn, der außer Landes reist und seine eigenen Knechte herzugerufen hat. Und das heißt mit anderen Worten, dass wir Treuhänder sind. Das ist eine alte Rechtssprache, zu treuen Händen etwas anvertrauen. Darum geht es hier. Und es beginnt mit dem Wort denn und bezieht sich noch einmal wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Und so sollten wir im Bewusstsein der baldigen Wiederkunft unseres Herrn verantwortungsbewusst und treu in unserem Dienst stehen. Und dazu möchte ich dann in 5 Punkten etwas sagen. Sicherlich nicht ergiebig und ausführlich, aber ein paar Anregungen. Erster Punkt, der Herr hat uns seine Habe anvertraut. Er ist außer Landes, im Bild gesprochen, im Himmel beim Vater. Man wollte ihn ja nicht hier auf der Erde. Er ist im Exil, man hat ihn gekreuzigt, sind weg mit ihm. Die Juden haben gesprochen, wir wollen keinen König als nur den Kaiser. Und so hat er uns, seinen Knechten, seine Habe übergeben, das, was er hinterlassen hat. In Matthäus 28, einmal das Evangelium zum Beispiel, das ist etwas, was er uns anvertraut hat, um es in aller Welt zu verbreiten. Gemeindegründung und dergleichen mehr. Dann, ich zähle nur ein paar Dinge auf, die geistlichen Reichtümer und Segnungen, die er uns hinterlassen hat und die vor allem die Schreiber des Neuen Testamentes, Apostel Paulus, Petrus, Johannes und so weiter, uns vorgestellt haben, den ganzen Heilsplan Gottes, den wir hier zum Teil ja auch durchnehmen in diesen Tagen, die Schatzkammern der Verheißung Gottes, welch ein Reichtum ist uns da übergeben worden von unserem Herrn, den wir verwalten dürfen, und ich hoffe, wir kennen ihn ein wenig, sodass wir auch diese Schätze anderen vorstellen und weitersagen können. Und natürlich auch das Vorbild seines Lebens, das Vorbild unseres Herrn. Das ist auch etwas, was er uns anvertraut hat, dem wir nacheifern sollen, das uns prägen soll, das wir leben sollen und das hoffentlich andere auch an uns ein wenig sehen können. Paulus schreibt in Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 20, und das ist ein leidenschaftlicher Ausruf: O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Damit meint er natürlich erstmal das, was er persönlich auch dem Timotheus anvertraut hat. Aber ich glaube, das kann man auch allgemein sagen. Und das ist auch ein Aufruf an uns alle, die wir hier sind: Bewahre das anvertraute Gut. Was hat der Herr dir in seinem Wort gezeigt und anvertraut? Und das ist doch eigentlich eine Ehre und eine große Verantwortung natürlich auch, ein Treuhänder Gottes zu sein. Das, was er uns anvertraut hat, zu treuen Händen, damit treu umzugehen. Darum geht es ja vor allem hier in diesem wichtigen und schönen Gleichnis. Der zweite Punkt, Gott begabt verschieden. Wir stellen fest, dass er einmal 5 Talente weitergibt, einem anderen 2, einem anderen 1. Und da ist wichtig zu bemerken, dass ein Talent damals eine andere Bedeutung hat wie heute. Heute, wenn wir von talentierten Sportlern und Musikern sprechen, dann meinen wir eine besondere Begabung mit, handwerklich, musisch, intellektuell oder was auch immer. Aber in der Bibel finden wir, gerade auch im Alten Testament, dass das Talent eine Gewichtseinheit ist, nämlich ein Talent, so habe ich gelesen, etwa 35 Kilo. Wir lesen einmal, dass der Knecht von Elisa, der Gehasi, den Naaman so ein bisschen ausgenommen hat und hatte 2 Talente Gold und Silber und so weiter mitgenommen. Das waren also etwa 70 Kilo. Wir können uns vorstellen, wie schwierig das war, das zu transportieren, ohne dass der Elisa das mitkriegte. Das war ja eine ganz interessante und üble Geschichte. Und dann sehen wir, dass Gott eben verschieden begabt. Man könnte auch sagen, verschieden belastet mit diesem Gewicht, begabt und belastet. Und das ist ein Zeichen von Gottes Souveränität. Gott hat in der Schöpfung Freude an der Vielfalt und auch in der Art und Weise, wie er Aufgaben weitergibt. In der Natur, da sehen wir, dass eine Fülle von verschiedenen Pflanzen, Tieren, Landschaften, Menschen, groß und klein, also wenn man hier in die Runde guckt, das ist schon ein schönes Bild, wie verschieden wir sind. Und Gott liebt nicht unbedingt die Uniform, sondern die Vielfalt an Charakteren, an allem, was er geschaffen hat. Und so auch hier in diesem Bereich, wenn es um die Aufgaben geht, da ist Gott auch sehr verschieden. Wir haben verschiedene Geistesgaben. Ich greife jetzt nur einige heraus und deute die kurz an. Zum Beispiel eine Lehrgabe, dass jemand begabt ist von Gott, biblisches Wissen verständlich mitzuteilen. Andere haben die Gabe, evangelistisch zu reden, das Evangelium verständlich und eindrücklich zu verkündigen. Auch darüber werde ich gleich vielleicht noch das eine oder andere sagen. Andere haben eine Hirtengabe, seelsorgerlich zu dienen oder im Gleichnis gesprochen zu weiden und zu hüten, also gerade in der Gemeinde zu arbeiten. Es gibt auch einzelne Propheten, die mit dem Wort Gottes ermahnen, ermutigen und strafen, also die nicht irgendwelche Visionen bekommen außerhalb der Bibel, sondern die mit dem Wort Gottes die Nöte der Zeit ansprechen und ermutigen, ermahnen, strafen, je nachdem, was anliegt. Und dann gibt es eine ganze Menge weiterer Geistesgaben in Römer 12 und Epheser 4. Gabe des Dienstes, der Ermahnung, des Gebens, der Barmherzigkeit und so weiter und so weiter. Ich möchte jetzt nicht all diese Gaben erläutern, aber hier wird deutlich, wie Gott Originale liebt, keine Kopien, Unikate. Gott möchte auch nicht Brüder als Alleinunterhalter haben, wie das in manchen großen Kirchen der Fall ist, wo ein Pastor eben für alles sorgen muss, sondern er hat viele Gaben gegeben. Und wenn der Herr das schenkt, dass eine Gemeinde wirklich in der Lage ist, auch diese Gaben zu fördern oder anzuregen, zu ermutigen, dann ist das natürlich traumhaft schön für alle, die dabei sind und die davon profitieren. Jeder Einzelne von uns, der hier sitzt, der wiedergeboren ist, ist ein Diener oder ein Knecht und wird gebraucht. Da entstehen natürlich manche Probleme, gerade auch unter solchen, die sprachbegabt sind, die in der Öffentlichkeit auftreten, die auch gefährdet sind. Ein Problem ist zum Beispiel der Neid. Und das können alle, die ein Lied von singen, die in der Öffentlichkeit versuchen, auch dem Herrn zu dienen, dass man sich wirklich freuen kann über die Gabe eines anderen. Oder lassen wir Neid zu? Die Schwestern werden das gar nicht verstehen können, wovon ich jetzt rede. Die kennen das gar nicht so. Aber unter Brüdern, wir sind ja auch erzogen worden zum Kämpfen und zum Ringen und zum einander übertreffen. Uns liegt das etwas näher, dass wir uns gar nicht so sehr freuen können, wenn andere etwas besser können oder besser wissen, wie wir offensichtlich. Und wie oft ist Neid auch mit eine Ursache für Streitigkeiten in den Gemeinden. Ich denke, das werden viele von euch bestätigen können. Und das sollten gerade auch die unter uns, die in der Öffentlichkeit dienen, da sollten sie aufpassen, dass der Herr uns das wirklich schenkt, dass wir uns übereinander freuen können, füreinander danken können. Und das ist ein wunderschönes Bild in einer Gemeinde, wenn wirklich Brüder einträchtig beieinander wohnen und leben. Aber leider auch ein seltenes Bild, gerade in unserer Zeit. Ich habe mir hier einen kleinen Ausschnitt aus dem Tagebuch von John Wesley herausgeschnitten, vom 28. Januar 1750. Wesley war ja einer der großen Erweckungsprediger, vor allem in England. Und sein jüngerer Freund, ich glaube, er war 14 oder 16 Jahre jünger wie er, der George Whitefield, das war eigentlich so ein bisschen, ja, sein Lehrling, könnte man sagen. Eine Zeit lang war John Wesley der Mentor, auch von George Whitefield. Und der Whitefield kam aber vor Wesley zum Glauben. Fromm war der John Wesley schon von klein auf, von seiner Mutter erzogen, aber er hatte keine Heilsgewissheit und war sehr gesetzlich und so weiter. Und der George Whitefield, der überhaupt keinen frommen Hintergrund hatte, er kam schon mit 21 Jahren zum Glauben und hat dann angefangen zu evangelisieren. Mit solch einer Begabung, da liegen noch ein paar von seinen Biografien am Tisch für 6,50 Euro statt 12,90 Euro. Das ist so unglaublich, dass er tatsächlich mit seiner Mordsstimme, die Gott ihm gegeben hat, ist auch eine Gabe, unter freiem Himmel bis zu 80, manche sagen bis zu 100.000 Menschen erreichen konnte. Benjamin Franklin, einer der Väter der Erklärung der Amerikaner, damals war ein Freund von ihm, der hat dann ausgerechnet, hat die Mengen abgeschritten, dass die Stimme von Whitfield 1,7 Kilometer weit zu hören war. Der war so begabt, dass manche Schauspieldirektoren, die überhaupt nicht fromm waren, ihre Studenten in die Predigt von Whitfield geschickt haben, mit dem Ziel, dass sie anständig reden lernen, gestikulieren lernen, rhetorisch von diesem Mann lernen. Die saßen an der ersten Reihe und hatten solche Ohren und Augen und mussten aufpassen. Aber das war so natürlich bei ihm und so echt und mit einer ganz tiefen Demut verbunden, das ist wirklich ganz bewegend zu lesen. Und da schreibt jetzt Wesley in seinem Tagebuch: In London las ich Gebete vor und Herr Whitfield predigte. Wie weise ist doch Gott, dass er den einzelnen Predigern verschiedene Talente gibt. Selbst die kleinen Unzulänglichkeiten Herrn Whitfields in Sprache und Benehmen wurden doch vielen zum Nutzen, die vielleicht von einer korrekteren Ansprache oder einem ruhigeren und mehr ausführlichen Wesen, wie er es hatte, nicht berührt worden wären. Das finde ich ein wunderschönes Beispiel von zwei Brüdern, die beide sehr begabt waren und die sich übereinander freuen konnten. Und das ist wirklich schön zu sehen im Leben dieser beiden Männer. Die hatten auch einige Jahre einen ganz heftigen Streit wegen der alten Frage Verantwortung und Souveränität Gottes, Erwählung und so weiter. Wurden dann aber wieder einig in ihrer Gesinnung. Und der John Wesley hat also auch gerade bei der Beerdigung von Whitfield auf der Beerdigungsfeier ein ganz bewegendes Zeugnis ausgesprochen über seinen jüngeren Freund. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir davor bewahrt bleiben, vor Neid, gerade auch Gabenneid im Dienst für den Herrn. Ein zweites Problem ist dann, dass wir uns auch vor Stolz hüten müssen. Wenn Gott uns viele Talente anvertraut hat, ist das kein Grund, irgendwie stolz zu sein. Wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Diesen Vers kennen wir alle sehr gut. Und dieser Whitfield hat einmal geschrieben in jungen Jahren: Stolz auf empfangene Gnadengaben ist der sicherste Weg, sie zu verlieren. Stolz auf empfangene Gnade ist der sicherste Weg, sie zu verlieren. Und das ist absolut richtig. Ich schenke der Herr, dass wir daraus lernen. Ich erinnere mich ganz gut, vielleicht ist das eine kleine Illustration. Ich bin schon mit 13 Jahren in die Lehre gekommen. Ich musste und sollte Drogist werden, weil meine Eltern hatten eine Drogerie. Ich war der Jüngste. Alle anderen hatten keine Lust, da weiterzumachen in der Drogerie, haben dann was anderes gelernt, waren auch teilweise ein bisschen erfolgreicher. Und ich wurde dann mit 13 Jahren aus der Hauptschule entlassen. 8. Klasse war das damals üblich. Und muss dann in die Lehre als Drogist zu einem sehr, sehr strengen Chef. Naja, der gab mir wenige Wochen, nachdem ich dort angetreten war und hatte einen langen Kittel an, plötzlich solch ein Bündel Geldscheine in der Hand. Habe ich noch nie gesehen. Ich meine, es wären 5.000 D-Mark gewesen damals. Muss ich nachzählen. Habe mich ein paar Mal verzählt und immer wieder gezählt. 5.000, naja, das war richtig. Die sollte ich dann bringen zur Sparkasse. Die war etwa einen Kilometer entfernt. Und dann hatte ich keinen Beutel mit oder irgendwas oder die zusammengeschnürt, sondern so ein Packen Geldscheine. Was habe ich damit gemacht? Also ich war auf jeden Fall ein reicher Mann, oder? 5.000 D-Mark. Nie so viel Geld gehabt. Ich habe gezittert, ich habe gebangt und dann bin ich gegangen in meinen Kittel, Geldtasche in die Kitteltasche, Hand draufgehalten und dann bin ich losmarschiert. Und ich habe nicht nach den Mädchen links und rechts geguckt, habe auch nicht vor die Konservenbüchsen getreten, um Fußball zu spielen, sondern ich hatte nur einen Wunsch. So schnell wie möglich, auf direktem Weg zur Sparkasse und dann diese Last ablegen, einzahlen, Quittung bekommen und zurück zum Chef Hier hast du die Quittung. Und das meine ich ist ein Bild für uns. Wenn Gott uns etwas anvertraut, dann ist das eine Last im Grunde. Wir sind verantwortlich. Das ist überhaupt kein Grund, irgendwie stolz zu sein, sondern wir sollten uns auch bemühen, wirklich mit einem reinen und guten Gewissen, das, was Gott uns anvertraut hat, weiterzugeben zur Ehre unseres Herrn. Es ist geschenkt, damit wir uns anvertrauen, damit wir ihn ehren und unsere Mitmenschen eine Hilfe und ein Segen sind. Spurgeon, den ich sehr liebe und der eine wunderbare Art und Weise sich auszudrücken hat, sehr bildhaft. Er hatte einen stolzen Hahn vor Augen, als er einmal sagte oder schrieb: Es hat sich noch nie jemand seiner stolzen Schwanzfedern gerühmt, die Gott ihm nicht alle einzeln ausgerissen hätte. Das ist doch ein schöner Satz, oder? Es hat sich noch keiner seiner stolzen Schwanzfedern gerühmt, die Gott ihm nicht alle ausgerissen hätte. Das hat er beobachtet in seinem Leben als ein Diener Gottes. Talente oder Gaben sind nicht dazu da, um sich selbst groß zu machen, sich ins Rampenlicht zu stellen, sondern um den Herrn zu verherrlichen und den Menschen zu dienen. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Gott begabt jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Das steht in Vers 15b am Ende. Er gab einen 5 Talente, 2, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste aus der Landes. Fähigkeiten sind also von den Talenten oder von den Geistesgaben unterschieden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Zusammenhang. Fähigkeiten, das sind ererbte, erworbene oder weiterentwickelte natürliche Begabungen, die wir als Menschen haben. Geistige Kapazitäten zum Beispiel, körperliche Begabungen, musische Begabungen oder auch Lebensumstände, dass wir eine gute Bildung haben, die mir fehlt, eine gute Prägung durch unsere Umgebung. Das kommt aber alles auch aus Gottes Hand, aber ist nicht mit einer Geistesgabe zu verwechseln. Das sind eigentlich nur Voraussetzungen, woran Gott anknüpfen kann. Ist also ein Gefäß für die anvertraute Geistesgabe. Beispiele, da gibt es Brüder oder auch Schwestern, die gelernt haben oder die in der Lage sind, analytisch zu denken oder die sprachbegabt sind oder dann natürlich eine gute Voraussetzung haben, um eine Geistesgabe zum Beispiel des Lehrens von Gott zu bekommen. Dafür haben wir ja viele Beispiele. Paulus war einer, Luther, Calvin, dann auch in unserer Zeit, Ryrie, MacArthur, Gooding, John Lennox und so weiter, die außerordentlich begabt sind, ganz natürlich begabt sind, analytisch zu denken oder auch sprachbegabt sind oder musisch begabt sind und die natürlich dann von Gott auch eine Gabe bekommen, wo sie die einsetzen können zur Ehre Gottes und zum Nutzen der Menschen. Was der Roger für eine Gabe hat, das haben wir gemerkt. Der hat viele Gaben bekommen, nicht nur eine. Und da können wir uns doch freuen, dass der in der Lage ist, analytisch zu denken, Dinge vorzustellen, so dass man es einigermaßen verstehen kann. Und dazu noch sprachbegabt, Hebräisch und Griechisch, ich weiß nicht, welche Sprachen er sonst noch spricht. Und das ist also eine wunderbare Voraussetzung, um eben der Gemeinde als Lehrer zu dienen. Gut, andere haben andere Fähigkeiten bekommen, sind kontaktfreudig, begeisterungsfähig, haben vielleicht auch eine Redegabe. Das sind möglicherweise gute Voraussetzungen für die Gabe eines Evangelisten. Also ich schließe hier die Schwestern immer mit ein, auch wenn ich nur die männliche Form hier wähle, wie Whitfield zum Beispiel, Spurgeon oder Pastor Wilhelm Busch, die einfach ja, eine Leidenschaft hatten und eine Möglichkeit, Menschen anzusprechen und dann auch mit einer Begeisterung von dem Herrn zu reden und vom Evangelium, dass andere davon angesteckt werden. Ich hatte in jungen Jahren einen guten Freund, der war mir auch ein Lehrer, der war ein bisschen älter wie ich, Wolfgang Dück. 11 Jahre war der im Zuchthaus, das gab es damals noch, asozial aufgewachsen, er kannte seinen Vater nicht, seine Mutter war eine zweifelhafte Person, er wurde ein Gewohnheitsdieb und kam dann entsprechend viele Jahre ins Gefängnis. Und wenn er entlassen wurde, dann haben die Wärter immer schon gesagt, wir lassen ein Bett bezogen, du kommst bald wieder. Also die wussten, der kann es nicht lassen, der klaut, wo er nur kann. Der kam aber dann nach diesen 11 Jahren durch die Heilsarmee zum Glauben und Gott hatte die Umstände auch im Gefängnis und auch in der kriminellen Szene benutzt für ihn, um auch eine bestimmte Fähigkeit zu fördern, nämlich nicht unbedingt andere Sprachen zu lernen, aber die Sprache der Menschen und gerade der Menschen auf der Straße zu sprechen und zu verstehen, sie zu begeistern, sie zu animieren. Und er hatte eine Fähigkeit, Außenstehende anzusprechen mit seiner Art, mit seiner Erfahrung. Und das hat er auch gefördert. Wenn der auf der Straße stand oder wo auch immer, hatte immer einen ganzen Kasten bei sich oder eine Tasche mit Utensilien, um irgendwas zu illustrieren. Da könnte man stundenlang von erzählen. Ich muss mich da sehr bremsen, weil das für mich so Erlebnisse waren, die man nicht vergisst. Ihr müsst euch nur vorstellen, jetzt mal ein Beispiel. Der war in der Lage, Karlsruher SC ist ja bekannt hier in der Gegend. Die sind zwar in der zweiten Liga, glaube ich, inzwischen abgestürzt. Damals waren sie noch in der ersten. Fußballverein. Da ist er zu den Chefs gegangen von dem Fußballverein und hat so lange ihnen zugeredet und sie so überzeugt, dass sie ihm erlaubt haben, in der Halbzeitpause 5 Minuten über Mikrofon zu 20.000 Leuten, Fußballbegeisterten, zu predigen. Die staunen Bauklötze. Da redet einer von Jesus, vom Kreuz und dergleichen mehr. Aber mit solch einer Begabung, Begeisterung, dass es nicht peinlich war. Und da gibt es viele andere Beispiele für, wie Gott solch eine Fähigkeit dann benutzen kann, um eben auch da eine Geistesgabe mit zu verbinden, die dann zum Segen für viele ist. Leider ist er sehr jung gestorben, ist durch einen Autounfall unverschuldet. Er ist gefahren worden unter einen stehenden, unbeleuchteten LKW, war sofort tot mit seinem Begleiter. Von dem durfte ich wirklich viel lernen. Dann gibt es andere, die haben eine gute Beobachtungsgabe, Empathie, vielleicht auch eigene Leiterfahrungen. Das sind auch wieder Umstände, Lebensumstände und Fähigkeiten, ganz natürliche Fähigkeiten, die dann für einen Lehrer, für einen Hirten oder für Menschen mit einem Hirtenherz ganz wichtig sein können. Petrus war ein solcher Hirte. Denken wir an von Bullschwing, wenn er ein Begriff ist, die Anstalten in Bethel bei Bielefeld. Wenn man schon das Gesicht sieht, das weiß man, das ist ein leidgeprüfter Mann, der ein ganz weites und warmes Herz hatte für die Tippelbrüder, für die Kranken, für die Epileptiker, für die Schizophrenen und so weiter und hat dann dieses große Werk da gegründet in Bethel. Und da durfte ich meinen Zivildienst tun. Da habe ich auch eine Menge gelernt. Oder denken wir auch an Georg Müller. Der hat von zu Hause nicht so furchtbar viel mitgekriegt. Sein Vater war zwar ein Pastor, war aber liberal und nicht gläubig. Und so ist Georg Müller schon in jungen Jahren als Student ziemlich auf die schiefe Bahn gekommen. Aber in der Schule Gottes hat er dann auch gelernt, besonders auch in England dann später, wirklich barmherzig zu sein, zu geben, zu dienen. Und Gott hatte ihm wirklich dieses Hirtenherz geschenkt, verbunden auch mit einer evangelistischen Begabung. Und so ist er vielen ein Vorbild und ein Segen geworden. Dann gibt es andere Brüder, die dickhäutig sind, die mutig sind, belastungsfähig sind. Und das kann unter Umständen eine gute Voraussetzung sein, um ein Prophet zu sein, der ordentlich Schläge einstecken muss. Und das ist dann kein Dienst unbedingt für sehr sensible Leute. Denken wir an Propheten wie Nathan, wie Elia. Ich hoffe, du wirst auch ein solcher werden. Deinen Namen Ehre machen oder Jesaja oder Jeremia, was haben die ertragen müssen? Aber sie wurden auch dafür vorbereitet, für diesen wichtigen Dienst. Und damit käme ich jetzt schon zum 4. Punkt, dass es auch wichtig ist, dass wir in der Selbsteinschätzung nüchtern sind. Und dass wir so etwas wie eine geistliche Selbstannahme kennen. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht missverstanden. Ich halte überhaupt nichts von Selbstliebe und Selbstvertrauen oder man müsste es wenigstens definieren, wenn man das schon sagt. Unter Selbstannahme meine ich, dass man sich auch so annimmt, wie Gott mich geschaffen hat, mit all den positiven, auch den negativen Eigenschaften. Wenn hier einige musikalisch sind, dann brauchen die sich nicht schämen, sondern dann kann man das annehmen Und dann ist das ja kein Grund, stolz zu sein, sondern dann möchte man doch diese Gabe auch pflegen zum Dienst zur Freude anderer. Das meine ich so mit Selbstannahmen. Auch wenn ich manche Mängel habe und manches einfach durch meine Erziehung oder durch die Umstände damals nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mitbekommen habe, dann brauche ich auch nicht in Selbstmitleid da versinken und mich selbst bedauern oder beweinen, sondern das Wenige, was Gott mir gegeben hat, möchte ich mit Freuden dann auch dem Herrn zur Verfügung stellen und so gut ich kann damit dienen. Also nüchtern in der Selbsteinschätzung. Es gibt nun mal Brüder oder Schwestern mit 5 Talenten, also mit einer ausgesprochen großen Begabung, mit einer von Gott ausgerüsteten Fähigkeit, die redebegabt sind, gutes Gedächtnis haben, sprachbegabt, gute Bildung. Und das darf man doch annehmen. Und dass man dankbar sein und demütig und bescheiden sein und bleiben, und dann wird man auch vielen ein Segen sein können. Aber die müssen auch wissen, dass sie dann im Visier des Teufels stehen. Das kennen wir alle vom Schachspiel. Die Dame spielt eine große Rolle und der Feind, der versucht natürlich auf allen möglichen Wegen und Schachzügen dann gerade die Dame zu killen, sie zum Sturz zu bringen, weil die ihm am meisten schadet, um den König dann auch zu besiegen. Das heißt, je mehr wir begabt sind, umso mehr stehen wir auch unter Beobachtung des Feindes und stehen damit auch in großer Gefahr. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum so viele begabte Brüder in den letzten Jahren moralisch zu Fall gekommen sind, weil die genau da nicht aufgepasst haben und Stolz in ihrem Herzen zugelassen haben. Wer eines Hauptes größer ist als das normale Volk, wird auch eher durch feindliche Scharfschützen getroffen werden. Da gibt es noch so eine nette kleine Anekdote in diesem Buch von Peter Hane. Ich weiß nicht, ob euch noch der Bundespräsident Herzog in alter Erinnerung ist. Ja, richtig. Das war ein intelligenter Mann übrigens. Ganz anders wie viele andere in unserer Zeit. Da schreibt es Peter Hane. Der hat ein Interview mit ihm beim ZDF. Mit Blick auf den komplizierten Weg ins Studio fragte ich ihn, er sollte ihn interviewen, darf ich vorangehen, Herr Bundespräsident? Prompte Antwort, aber gerne doch, Herr Hane. Das sage ich meiner Frau auch immer, denn geschossen wird ja bekanntlich immer auf die Ersten. Das war intelligent, oder? So einer war der. Und das ist natürlich auch eine Erfahrung. Die Ersten, die vorne stehen, die werden auch am Ersten geschossen, beschossen, zumindest ins Visier genommen. Nun, wahrscheinlich werden die meisten von uns 2 oder 1 Talent haben, ich weiß es nicht, aber das ist überhaupt kein Grund zur Resignation, sondern wir sollten uns gegenseitig ermutigen, auch an diesem Wochenende genau das anzunehmen und damit zu arbeiten. Bist du als Mutter eingeschränkt, dann sei da nicht sauer drüber, sondern erziehe deine Kinder für den Herrn. Susanna Wesley hatte 18 oder 19 Kinder, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ja, das ist viel. Ein paar sind allerdings kurz nach der Geburt gestorben, aber es waren, glaube ich, 13 oder 14, die lange gelebt haben. Und der John Wesley wurde ja, glaube ich, 86 Jahre alt sogar. Erweckungsprediger, sein Bruder Charles, auch Erweckungsprediger und Dichter vieler, vieler Kirchenlieder, außerordentlich begabt. Und diese Susanna Wesley hatte eine ganz ausgezeichnete Bildung. Die sprach nicht nur Hebräisch und Griechisch, sondern auch andere Sprachen, war unwahrscheinlich von ihrem Elternhaus geprägt, hat eine super Schule hinter sich, hat dann geheiratet, leider einen sehr queren, komischen Mann, der, wie hieß er noch, ich weiß gar nicht mehr, wie er mit Vornamen hieß, ich glaube Samuel Wesley, der ganz verträumt war, lebensuntüchtig war und hat seine Frau mit den Kindern allein gelassen, saß immer oben am Dach und war am Reime schmieden und also ganz eigenartiger Mensch. Und die Mutter, ja, was sollte sie mit ihrer ganzen Begabung machen? Und da hat sie sich entschlossen, sie wollte jedes ihrer Kinder für den Herrn erziehen. Hat sie alle selbst unterrichtet, bis zu einem bestimmten Alter. hat die geprägt und hat für jedes Kind jede Woche eine bestimmte Uhrzeit, wo sie nur für das eine Kind da war. Beim John Wesley war das, glaube ich, der Donnerstagnachmittag um 17 Uhr oder so ähnlich. Das hat er bis ans Lebensende nicht vergessen, weil seine Mutter dann mit ihm geredet hat, gespielt hat, mit ihm gebetet hat, ihm Gottes Wort nahegebracht hat, ihn geprägt hat. Das ist eine gute Selbstannahme, finde ich. Und das ist solch ein Wert geworden für die nächsten Generationen. Das hat sie selbst gar nicht so mehr mitgekriegt, was gerade auch der John und Charles Wesley wirklich für einen Segenstrom hinterlassen haben, in England vor allem. Sie hat ihre Aufgabe darin gesehen, die Kinder für den Herrn zu erziehen. Sie war nicht eingeschränkt, sondern ein großes Arbeitsfeld. Und vielleicht ist das auch ein Trost für manche unter uns. Es gibt am Büchertisch da ein Buch, das investierte Leben oder so ähnlich, von einem Bruder geschrieben, der auch über Bhakti Singh berichtet. Und dieser Bhakti Singh kommt aus einem hinduistischen Hintergrund, hat dann eine ganz reiche Familie, sollte dann in die USA und studieren und so weiter und so weiter. Und hatte dann auch dort Zeiten, wo es ihm nicht so gut ging finanziell, wurde dann von einer christlichen Familie aufgenommen und war dann Wochen oder Monate lang bei denen zu Gast. Und das waren überzeugte Christen. Und interessanterweise, die Ehefrau von seinen Gastgebern wollte eigentlich Missionarin in Indien werden und hat es nicht geschafft. Und die Lebensumstände waren so. Und dann hat sie sich einfach dessen angenommen, einen Inder aus Indien, um ihnen das Evangelium zu erklären, die Bibel zu erklären, mit ihrem Mann gemeinsam. Die hat nie in ihrem Leben erlebt, was aus dem Bhakti Singh geworden ist. Und das wurde einer, der in Indien, man sagt, dass bei seiner Bekehrung etwa 250.000 Leute hinter seinem Sarg hergegangen sind. So vielen Menschen ist er in Indien zum Segen gewesen. Es sind tausende Gemeinden von entstanden in Indien und Pakistan durch seinen schlichten, einfachen Dienst. Ja, das war das Ergebnis von einer Schwester, die das angenommen hat und das Beste mit ihrer Begabung gemacht hat, was der Herr ihr vor die Füße gelegt hat. Bist du ledig? Dann kannst du das bedauern, aber du kannst auch sagen, ich habe jetzt viel Zeit für geistliche Aufgaben, ich kann dienen, ich kann helfen, ich bin nicht eingeschränkt durch einen launischen Ehemann und durch viele Kinder. Und wie dankbar sind wir bei uns zu Hause für zwei Schwestern unserer Gemeinde, die jetzt schon fast 50 Jahre lang von ihrer Jugend an bis heute ins Rentenalter nichts anderes getan haben als gedient. Wäsche gewaschen, Freizeitheim geputzt, die Buchführung gemacht, ein Vorbild sind in Hingabe an den Herrn. Ja, was werden die für einen reichen Lohn bekommen? Und die haben nicht gejammert und gejault, weil sie nicht heiraten konnten, sondern sie haben ihre ganzen Kräfte eingesetzt, so vorbildlich. Und dabei haben die so gut gekocht, auch auf den Freizeiten. Wenn wir unsere evangelistischen Freizeiten gemacht haben, ihr werdet das bestätigen können, Margarete und Ilse, dann waren die Kuchen und das Essen so fabelhaft, dass viele Ungläubige deswegen schon nach uns gekommen sind in die Freizeiten, um so ein super Essen zu genießen. Das haben die als ihre Aufgabe erkannt. Und das finde ich eine wunderschöne Sache. Hast du keine Bildung? Dann denke ich an einen guten Bruder in China, den ich auch näher kennenlernte. Man nannte ihn Licht der Gnade. Nur 6 Monate Bildung in der Schule. Dann starb seine Mutter, war damals in der Zeit unter Mao Zedong alles sehr, sehr schwierig. Kam dadurch auch zum Glauben. Und der hat in seinem ganzen Leben nur die Bibel gelesen. Werner lässt grüßen. Kein anderes Buch. Aber die Bibel kannte er. Und dann hat Gott ihm, also praktisch einen, der überhaupt keine Bildung hatte, wer aber pfiffig war, einen Auftrag gegeben, denn damals wurde bekannt, dass in einem ganz bestimmten Gebiet Hunderte von Männern AIDS-krank wurden. Und dann hat man nachgeforscht und so weiter und festgestellt, dass zu einem bestimmten Zeitraum Blutkonserven abgezapft wurden. Die waren also nicht steril, die waren verseucht, die wurden dann weitergegeben und so wurden viele Männer von AIDS angesteckt. Und die hat man dann in Ghettos gesperrt, ganz getrennt von der Gesellschaft, in kleinen Dörfern. Und das waren viele, viele Männer damals. Und da hat dann dieser Licht der Gnade eine Aufgabe gesehen für sich. Ich habe ihn kennengelernt, er hat mir viele Bilder gezeigt und erzählt, der mit einigen Freunden dann losgezogen ist an diese Orte, haben Lebensmittel mitgenommen, Kleidung mitgenommen und natürlich das Evangelium. Und ich weiß nicht, ich glaube, er hatte dann 134 von diesen AIDS-Kranken taufen können nach einigen Jahren. Ganz schlichter, einfacher Bruder, aber der das Beste aus dem, was Gott ihm gegeben hat, machen konnte. Ein wunderschönes Beispiel, wie man seine Gaben einsetzen kann. Oder denken wir an Joni, die Geschichte ist allgemein bekannt, brauche ich ja nicht erwähnen, oder der Niki Vujic oder Gladys Elwert, die Biografie habe ich auch, die Frau mit dem Buch, ihr erinnert ihr euch, dass sie scheinbar überhaupt keine Begabung hatte, aber sie wollte in die Mission, sie war zum Glauben gekommen und bittet anstandshalber ihren Vater, ihr das doch zu genehmigen, nach China zu gehen, um das Evangelium zu verkündigen. Da ist der Vater fast geplatzt vor Wut und hat sie angeschrien. Hör mal, wer bist du eigentlich? Du kannst nichts, du leistest nichts in der Schule, kannst nicht lernen und nichts. Mach, dass du rauskommst. Weg mit dir. Ja, was hat sie dann gemacht? Ja, sie hatte kein gutes Gedächtnis. Sie hatte immer Probleme mit dem Lernen gehabt. Sie war nur in einem gut. Und das hat der Vater auch gesagt, du kannst nichts als reden. In der Schule, wenn eine Rede gehalten werden musste oder ein Schaustück vorgespielt werden sollte, da war sie vorne dabei und sie konnte unheimlich gut imitieren. Und ja, dann ging das Mädchen dann, nachdem der Vater ihr so eine Abfuhr gegeben hatte, auf ihr Zimmer, kniete vor ihrem Bett und sagte, Jesus, hast du das gehört? Ja, ich bin ja nichts, ich kann auch nichts, das ist richtig. Einzige, was ich kann, das ist reden. Da will ich für dich reden. Dann hat sie das Geld gespart durch Putzen, ich weiß nicht was alle, hat dann irgendwie die Möglichkeit gekriegt, über Russland nach China zu kommen und wurde dann die berühmte Frau mit dem Buch. Warum? Sie war klein, schwarze Haare und konnte in Affentempo Chinesisch lernen, weil sie gut imitieren konnte. Und dann ist sie vielen, vielen Menschen dort, die wurde teilweise sogar eingeladen, in die Gefängnisse zu kommen. Wenn die Gefängniswärter nicht mehr klarkamen mit den Gefangenen, dann holte man diese Frau mit dem Buch und die hat die Männer dann beruhigt mit dem Bibelwort. Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht hat. Die war einfach von Gott begabt worden, gerade in solchen schweren Situationen. Und die ist in ganz China bekannt, diese Frau. Auch ein schönes Beispiel dafür, wenn wir scheinbar meinen, keine besondere Begabung zu haben, wie schön das ist, wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, einsetzen für den Herrn. So, jetzt könnte man viel erzählen. Die Zeit ist bei 5 Minuten rum. Wie Gott durch Wesley Whitfield Spurgeon in Großveranstaltungen Tausende erreichen kann, aber er möchte eben auch die AIDS-Kranken in China erreichen, durch so ein Licht der Gnade. Oder die Sportler, denke ich an meinen Freund Friedhelm Weiken, ich weiß, ihr kennt ihn in der Schweiz, der sieht die Aufgabe darin, in die Bundesliga, sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland, nach den Spielen in die Umkleidekabinen zu gehen, um mit den Spielern und auch mit den Trainern zu sprechen und ihnen eine Sportlerbibel zu überreichen. Das macht er jetzt schon 30 Jahre, glaube ich. Und sämtliche bekannte Fußballtrainer, egal ob es Klopp ist oder Heinkes oder wer auch immer, die haben alle eine Bibel von denen gekriegt. Und die Fußballstars kennen alle die Bibel und den Friedhelm Weiken. Ein ganz schlichter, fast würde man sagen, etwas gehemmter Bruder, zurückhaltender Bruder, dem Gott da eine Aufgabe gegeben hat, die er angenommen hat. Andere machen Besuche, schlicht und einfach. Arbeit an Kindern, könnte man eine Menge erzählen an Beispielen. Die Zeit ist rum, aber das Schöne ist, dass wir dann hier lesen, es kommt die Zeit der Abrechnung und das ist ja nun der Richterstuhl des Christus, wo wir auch alle einzeln antreten werden, wie hier, die Knechte, um Rechenschaft abzulegen, was hast du gemacht mit deinen Gaben? Und bitte denke daran, du wirst einmal vor dem Herrn stehen. Und du wirst dafür gerade stehen müssen und auch Rechenschaft ablegen, was hast du gemacht mit deiner Befähigung? Mit deinen Fähigkeiten, aber auch mit den Geistesgaben. Kannst du dann auch dem Herrn sagen, hier, du hast mir das gegeben, das ist dabei rausgekommen, wie schön ist das, dass hier in diesem Gleichnis, im Gegensatz zu Lukas 19, wo wir auch die Talente haben, hier kriegen alle den gleichen Lohn. Derjenige, der 2 Talente hat, kriegt den gleichen Lohn, wie der 5 hat. Und das ist das, was ich eben versucht habe, auch deutlich zu machen. Es geht nicht darum, wie viele Menschen wir erreichen, sondern dass wir treu sind mit dem, was der Herr uns anvertraut hat. Und wenn wir das für den Herrn einsetzen, ihn verherrlichen, dann ist das egal, ob wir zwei oder drei oder wie hier in diesem Buch, da muss ich dann morgen, vielleicht habe ich dann Gelegenheit, ein bisschen was zu erzählen. Das ist ein Buch von Winrich Schäffbuch, wo 50 Kurzbiografien aus der Mission, von der Reformation an, zeitlich weiter bis in unsere heutige Zeit, beziehungsweise 1956 den Tod von Jim Elliot und den vier weiteren Missionaren, chronologisch erzählt wird, sehr interessant, kurz, treffend, packend. Und wie viele sind dabei, die nie Erfolg gesehen haben, nachdem sie jahrzehntelang gearbeitet haben. Und am Ende schreibt einer, der Ludwig Krapf, der heute ganz bekannt ist in Afrika: Ich glaube, es ist nur ein einziger zum Glauben gekommen durch meine Arbeit, und das war ein Krüppel, so schreibt er. Doch welch ein reicher Lohn, wenn man treu in dem gewesen ist, was der Herr einen anvertraut hat. Nicht die Begabten segnet Gott besonders, sondern die treu sind. Nicht den Erfolg, sondern den treuen Dienst. Und deswegen ist das wichtig, dass wir keine Minderwertigkeitskomplexe irgendwie kultivieren, sondern dass wir uns auch sagen lassen von Paulus, 1. Timotheus 4, Vers 14, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die in dir ist. Oder in Kolosser 4, Vers 17 zu Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Und ich glaube, das muss Gott auch manchmal gerade denen sagen, die vielleicht nur ein oder zwei Talente haben, die ein bisschen bescheiden sind, dass man ihnen auch sagt, sieh auf die Gabe, die der Herr dir gegeben hat. Vernachlässige sie nicht. Sage nicht, das ist zu wenig, sondern mach es treu. Und das ist vielleicht eine Gefahr für manche unter uns, die ein bisschen bescheiden sind, dass wir uns vergleichen, sondern tu das, was der Herr dir gegeben hat, den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, und sei treu. Der Herr kommt wieder und sein Lohn mit ihm. Nach langer Zeit, haben wir hier gelesen, kommt er. Das ist immer eine Gefahr, träge zu werden. Andere Gefahren sind auch da. Die werden in den anderen Gleichnissen behandelt, dass man isst und trinkt, sich selbst genießt oder schläfrig ist. Aber es kommt eben der Tag der Abrechnung, der Rechenschaft. Und wie schön, wenn dann der Herr sagen kann, wohl dir, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich es setzen. Das wird all denen gesagt, die treu waren. Egal wie viel du an Talenten mitgebracht hast oder gearbeitet hast, wenn du treu warst, ich werde dich über vieles setzen. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Und das ist etwas, ich wünschte, ich könnte das beschreiben, aber ich kann es nicht, weil ich die Freude vielleicht auch zu wenig kenne. Was bedeutet das? Gehe ein in die Freude deines Herrn. Da geht es nicht mehr um verschiedene Städte, die wir kriegen, im tausendjährigen Reich, wo wir vielleicht, so meinen manche, herrschen werden mit dem Herrn, sondern hier geht es um die Freude deines Herrn. Wir werden die Freude des Herrn teilen. Was ist das? Ich erinnere einfach an ein paar Bibelverse, wo der Jesus gesagt hat, dieses rede ich in der Welt, auf das ihr meine Freude völlig in euch habt. Ich verändere es ein bisschen. Dass sie meine Freude völlig in sich haben, das betet der Jesus zum Vater. Meine Freude völlig in sich haben. Oder er sagt den Jüngern, ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. 1. Korinther 2, Vers 9, Roger kannte ihn auswendig, ich hatte ihn gar nicht mehr gefunden heute Morgen, wurde ich erinnert, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Was muss das für eine Freude sein, von der wir keine Ahnung haben oder nur ganz, ganz wenig? Geh ein in die Freude deines Herrn. Im Alten Testament wird es angedeutet, dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird weit werden und beben. Vielleicht ein kleines Bild davon, was das bedeutet, diese Freude des Herrn wirklich zu erfahren. Dein Herz wird weit werden und beben. Ich wünschte, ich hätte mehr Einblick in dieses Thema, Ich weiß nicht, hattest du, Roger, schon mal ein DVD darüber, einen Vortrag gehalten, über die Freude des Herrn, was uns im Himmel erwartet? Die Bibel ist da, glaube ich, auch, ja, wahrscheinlich einfach, weil wir es nicht verstehen können, weil es zu weit von uns weg ist in unserer Zeit, dass wir das irgendwie erfassen könnten, was es bedeutet. Es muss unwahrscheinlich großartig und schön sein. Und ich wünschte, dass wir eine kleine Ahnung davon bekommen, um wirklich in dieser Zeit dann auch mit großer Freude und Treue das zu tun, was der Herr uns anvertraut hat. So, jetzt habe ich eine Minute überzogen. Ich danke euch herzlich für euer Zuhören.